Ja, das ist ein Zusammenhang, der besteht, ohne dass man natürlich im Einzelnen nachweisen kann, dass ein Betroffener so reagiert. Aber insgesamt zeigen natürlich die empirischen Untersuchungen, dass die Gesellschaft immer stärker auseinandergerissen wird, in Arm und Reich zerfällt. Auf der einen Seite eben die Reichen immer reicher werden, auf der anderen Seite die Armen zahlreicher und dass sich die Armut bis in die Mitte der Gesellschaft hinein ausbreitet und sich dort auch zu verfestigen scheint und dass dies dann Angst auslöst. Ich glaube, das ist ebenfalls erhärtet, zum Beispiel durch das Umfrageergebnis, dass 75% aller Menschen Angst vor der Armut im Alter haben und dass diese Angst dann dazu führt, dass man irrational reagiert, ist ebenfalls belegt. Ängste machen einen nicht vernünftiger, sondern Ängste führen eher dazu, dass man unbedacht reagiert, eben nicht so überlegt, wie man das tun würde, wenn man angstfrei wäre. Und dieses irrationale Reagieren schlägt sich jetzt politisch eben dann in einem Ansteigen der Wahlergebnisse von rechtspopulistischen Parteien nieder, bei denjenigen, die als Mitglieder oder Angehörige der Mittelschicht Angst vor sozialem Abstieg haben, bei denjenigen, die eher schon vom sozialen Abstieg betroffen sind, stellt man fest, die gehen weniger zur Wahl. Also in den Stadtteilen, in denen eher Menschen leben, die beispielsweise Hartz IV beziehen oder die sonst nicht auf der Sonnenseite des Lebens existieren, da ist die Wahlbeteiligung sehr viel niedriger. Also und umgekehrt. In den Luxusquartieren unserer Großstädte, da ist eine ganz hohe Wahlbeteiligung festzustellen. Und das gilt eigentlich für alle Städte. Darüber gibt es dann Untersuchungen, die feststellen bei der letzten Bundestagswahl 2013, dass 40% Differenz liegen zwischen einem Nobelstadtteil und dem, was man dann etwas despektierlich sozialen Brennpunkt nennt. Da ist nicht nachgewiesen, ob jeder, dem es schlecht geht, nun nicht zur Wahl geht. Aber man kann da schon dann daraus schlussfolgern, wenn sich praktisch in allen Städten dieses Phänomen zeigt, dann ist es ganz offensichtlich so, dass die Armen, wie ich finde, auch zum Teil berechtigterweise sich sagen, die etablierten Parteien vertreten unsere Interessen sowieso nicht, egal wen wir da wählen, also bleiben wir zu Hause. Und das ist, führt natürlich zu einer Krise der politischen Repräsentation. Also das heißt, diese repräsentative Demokratie, in der wir in Deutschland leben, die beruht ja darauf, dass alle Bevölkerungsschichten im Grunde politisch dadurch repräsentiert sind, dass sie entsprechende Repräsentantinnen und Repräsentanten, meistens eben welche, die einer Partei angehören, bei Wahlen in ein Parlament schicken. Und wenn diejenigen, die eher von sozialer Benachteiligung betroffen sind und von Armut nicht mehr zur Wahl gehen, dann ist ganz klar, dass ihre Interessen jetzt noch weniger zum Ausdruck kommen, in Gesetzesform beispielsweise. Und die etablierten Parteien reagieren natürlich auch darauf, dass in Quartieren, wo die Wahlbeteiligung niedrig ist, dass sie da keine Chance haben, gewählt zu werden. Darauf reagieren sie natürlich, indem sie dann eher Wahlkampf machen, zum Beispiel in gut bürgerlichen Vierteln, wo sie viele Stimmen bekommen können. Also es ist, wenn man so will, ein Teufelskreis. Also die etablierten Parteien vertreten in der Gesetzgebung und in den Maßnahmen, die sie treffen, in der Regierungsverantwortung nicht die Interessen der sozial Benachteiligten und die reagieren darauf, indem sie ihnen, den Repräsentanten, die Zustimmung verweigern, woraufhin wieder die Repräsentanten eher sich denjenigen zuwenden, von denen sie auch Unterstützung erwarten können bei Wahlen. Also das heißt, dies ist im Grunde ein Mechanismus, der da in Gang gesetzt worden ist, der nur durchbrochen kann, wenn man die Interessen und Bedürfnisse von sozial Benachteiligten ernster nimmt.
Was ja, so haben Sie es beschrieben, bislang zumindest nicht der Fall ist. Die Verschärfung von Sanktionen für die von Hartz IV Betroffenen, muss man ja sagen, zeigen das auch. Ne? Auf der anderen Seite sozusagen nicht das darauf zugehen und damit umgehen hat zugenommen, sondern eigentlich der Druck auf die Bevölkerungsschichten, die von Armut betroffen sind und die auf Hartz IV angewiesen sind, der ist gleichermaßen stärker geworden.
Ja, und das ist natürlich kontraproduktiv, wie auch, denke ich, die Sanktionen bei Hartz IV insgesamt kontraproduktiv sind. Man motiviert natürlich junge Menschen, die ja besonders hart sanktioniert werden, bei der zweiten Pflichtverletzung, wenn man einen Job nicht annimmt oder ein Bewerbungstraining schon dreimal gemacht hat und nicht mehr hingeht, wenn man zweimal so eine Pflichtverletzung begeht, dann bekommt man bei Hartz IV als Mensch, der unter 25 Jahre alt ist, ja nicht nur die Leistung entzogen, also die Geldleistung, sondern man bekommt auch nicht mehr Miete und Heizkosten bezahlt vom Jobcenter. Und das heißt, im Grunde produziert der Staat, der nach seiner Verfassung ein Sozialstaat sein will, der produziert da selber Obdachlosigkeit. Und diese Sanktionen, die veranlassen natürlich die Menschen jetzt nicht, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten sollen, nach Ansicht derjenigen, die diese Gesetze gemacht haben, sondern sie gehen aus dem System raus, sie sind gewissermaßen dann gezwungen, vielleicht kriminell zu werden und sich auf irgendeine Art und Weise Geld zum Leben zu beschaffen, wenn sie eben keine Arbeit finden und keine Unterstützung vom Sozialstaat mehr erfahren. Und insofern finde ich diese Form der Bestrafung von Menschen, denen es schlecht geht und die große Probleme haben, Fuß zu fassen am ersten Arbeitsmarkt, die dann zu bestrafen, führt nicht dazu, dass sie jetzt bessere Chancen haben, sondern der Zusammenhang ist eher ein umgekehrter. Sie werden ausgegrenzt, sie werden ausgesondert und damit wird im Grunde natürlich das soziale Problem, das dahinter steckt, eher verstärkt.
Und eine politische Krise ebenso, wir hatten es eingangs des Gespräches, also dass sozusagen an der Demokratie und den Repräsentantinnen und Tanten gezweifelt wird, sie nicht, entweder nicht gewählt werden oder aber dass stattdessen eine angebliche Alternative gewählt wird, die, wenn man mal drauf guckt, sowas wie eine hochgradig antisoziale Agenda hat. Aber das spielt für die Unterstützenden scheinbar kaum eine Rolle.
Naja, das hängt natürlich damit zusammen, dass das Programm der AfD niemand liest, sondern man hat den Eindruck, da tritt jetzt eine Alternative auf und der vertraut man dann erstmal blind und mehr als den Etablierten, obwohl die AfD alle Steuern abschaffen will, die von Wohlhabenden und Reichen bezahlt werden. Also die Vermögensteuer, die ja noch im Grundgesetz steht, will man ganz abschaffen. Sie wird seit 1997 unter der Regierung Kohl einfach nicht mehr erhoben, aber jetzt will die AfD sie abschaffen und die Erbschaftssteuer gleich mit. Und ist natürlich klar, wer davon profitieren würde, ganz besonders die Erben von großen Betriebsvermögen, die ohnehin schon relativ wenig von der Erbschaftssteuer erfasst werden. Auf der anderen Seite will die AfD aber eine aktivierende Grundsicherung einführen, also Hartz IV verschärfen, mit anderen Worten eine kommunale Arbeitsverwaltung schaffen und damit auch den Druck auf die Betroffenen noch erhöhen. Das ist absolut nicht im Interesse der sozial Benachteiligten, aber die haben natürlich den Eindruck, dass da eine Partei kommt, die sich als Sprachrohr der Benachteiligten artikuliert, der zu kurz gekommenen, derjenigen, die Wut haben auf das System und auf die Etablierten. Und deshalb sind sie erstmal attraktiv. Ich führe das aber auch darauf zurück, dass die Linke in Deutschland, sagen wir mal, zu schwach ist, um eine solche Alternative für tief enttäuschte Menschen darzustellen. Sonst wäre es ja wahrscheinlich sinnvoller und rationaler, aber Angst macht eben auch nicht rational. Rationaler wäre es natürlich, linke Parteien zu wählen, einfach deshalb, weil die nun wirklich, das ist ja das Linkssein, macht es ja aus, die soziale Gerechtigkeit auf ihre Fahnen geschrieben haben und etwas für sozial Benachteiligte tun. Nur, dass man sich nun ausgerechnet einer rechtspopulistischen oder rechtsextremen Partei zuwendet, das ist natürlich schwer erklärbar, außer damit, dass da auch Informationsdefizite eine Rolle spielen, weil, und das ist ja verständlich, dass man jetzt nicht dicke Parteiprogramme liest.
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, und das hat mich schon vor der AfD, vor dem Erstarken der AfD gewundert, die Reaktionen, als Pegida besonders erfolgreich war, waren ja ähnlich. Die haben sich gegen eine irgendwie geartete Regierungspolitik gewandt, haben aber anstatt zu fordern, keine Ahnung, mehr Rente für Rentner oder aber Abschaffung von Hartz IV, mehr Grundversorgung oder irgendwelche Forderungen aufzustellen, haben sie stattdessen sich abgearbeitet an Auslandseinsätzen der Bundeswehr, an Menschen, die sozusagen fremd in dem Land sind, in unserem deutschen Land und solchen Dingen. Also eigentlich eher den harten Staat gefordert und nicht Unterstützung für andere, wenn es schon auch für sie selbst keine gibt. Woran liegt das, dass der Protest nicht in die Richtung geht, sich gegen diese Antisozialpolitik zu richten, und zwar im Sinne von Forderungen für eine sozialere Gesellschaft?
Naja, es gibt immer zwei Reaktionen, wie man auf diese Angst vor dem sozialen Abstieg als Angehöriger der Mittelschicht, der fürchtet, dass die Mittelschicht zwischen oben und unten zerrieben wird, wie man da reagieren kann. Also man kann einmal reagieren mit der, ich nenne das die Radfahrermethode, dass man nach oben gegenüber den Herrschenden buckelt und nach unten gegenüber denjenigen, die eher noch schwächer sind als man selbst, tritt. Besonders deutlich finde ich das bei Thilo Sarrazin ausgeprägt, der ja die Migranten muslimischen Glaubens verteufelt hat und als weniger intelligent, mit einem niedrigen IQ ausgestattet, also sozusagen herabgewürdigt hat. Man fühlt sich irgendwie besser, wenn man noch jemanden hat, der unter einem steht. Also das ist sicher eine psychologische Komponente, die da eine Rolle spielt. Man hat das Gefühl, man ist jetzt nicht ganz gedemütigt, wenn man selber jemanden noch demütigen kann, der unter einem steht. Und das ist natürlich eine Strategie, die jetzt sich anbietet, besonders dann, wenn man wenig Mut hat. Weil nach oben sich zu wenden, zu protestieren gegen die Herrschenden, gegen diejenigen, die die Finanzkrise verursacht haben, gegen die Mächtigen im Land, das ist natürlich viel schwieriger, als die Muslime und die Flüchtlinge sich zum Gegner zu machen, die keine Rechte in diesem Land haben und die praktisch schutzlos sind. Die kann man natürlich leichter treffen, auch im Extremfall, indem man ihnen die Flüchtlingsunterkunft anzündet. Sich gegen die Herrschenden, die von privaten Sicherheitsdiensten bewacht in ihren Villen sitzen, sich gegen die zu wenden, die natürlich auch dafür sorgen, dass die Mittelschicht unter Druck gerät und dass diejenigen unten immer weniger haben und der Sozialstaat abgebaut wird, sich gegen die zu wenden, ist natürlich viel schwieriger. Also insofern kann ich das nachvollziehen, warum das so ist. Also warum man sich eher Pegida oder der AfD zuwendet, als zum Beispiel linken Gruppierungen oder Parteien, die natürlich es sehr viel schwerer haben, sich in dieser kapitalistischen Hochleistungs- und Konkurrenzgesellschaft zu behaupten und die Mechanismen anzugreifen, die dazu führen, dass die einen unten landen und die anderen eben immer oben immer reicher werden. Also das ist insgesamt auch von der politischen Strategie her viel schwieriger, sich nach oben zu wenden. Nach unten ist es relativ einfach. Man schreit, die gehören hier nicht hin und raus mit ihnen und das Abendland wird überfremdet und islamisiert und wir protestieren jetzt dagegen. Eigentlich ist das kein Protest, weil Protest ist jetzt im politikwissenschaftlichen Sinne betrachtet immer etwas, was sich gegen die Herrschenden richtet und nicht gegen noch Schwächere. Also wenn ein Baby schreit, ist das kein Protestschrei, weil es nicht politisch motiviert ist und weil es auch nicht verbunden ist mit der Utopie einer sozial gerechten, humanen, demokratischen Gesellschaft. Das ist eigentlich Protest im eigentlichen Sinne. Und dieser Protest ist bei uns eben relativ schwach ausgebildet. Das hat sicher zu tun mit der politischen Kultur in Deutschland. Heinrich Heine hat von Deutschland als dem Land des Gehorsams gesprochen. Lenin hat gesagt, damals war das ja noch so, heute kennen die jungen Menschen das nicht mehr, dass man sich, wenn man auf ein Gleis gehen will, auf einen Bahnsteig, dass man sich eine Bahnsteigkarte kaufen muss. Das gab es früher und Lenin hat gesagt, die Deutschen kaufen sich zuerst eine Bahnsteigkarte, bevor sie auf dem Bahnhof die Revolution anzetteln. Also es hat viel mit Konformismus, mit Gehorsam damit zu tun, dass man die Obrigkeit eben ungern angreift. Und man wirft jetzt der Obrigkeit vor, zu laxe Asylgesetze zu haben. Aber eigentlich richtet sich ja der Hass gegen die Fremden oder diejenigen, die einem als fremd erscheinen. Und damit macht man es sich verhältnismäßig leicht. Also so würde ich erklären, warum man eher sich nach rechts wendet als nach links. In unserer Gesellschaft hat das Linke ja auch immer sowas naja, also irgendwie Problematisches an sich. Das gilt als Revoluzertum, als nicht in die Gesellschaft gehörig. Geh doch nach drüben, wurde früher in der alten Bundesrepublik immer gesagt. Wenn man als Jungsozialist, wie ich zum Beispiel, demokratischen Sozialismus forderte oder systemüberwindende Reformen, dann wurde gesagt, geh doch nach drüben. Also es wurde sofort abgestempelt als undeutsch, als irgendwie ja, die Sowjetunion oder so, Lenin, die Bolschewiki, das wurde alles in einen Topf geworfen. Und davon dieser Antikommunismus, den Thomas Mann als Grundtorheit unserer Epoche bezeichnet hat, der wirkt, glaube ich, auch noch tief. Also das erleichtert natürlich den rechten und rechtsextremen Gruppierungen auch das Geschäft, das in Deutschland sehr stark ausgeprägt ist. Ich darf mich eben eher rassistisch äußern, was ja auch in der Mitte der Gesellschaft verankert ist, auch etablierte Politiker. Edmund Stoiber hat von der durchrassten Gesellschaft gesprochen, Jürgen Rüttgers, Kinder statt Inder, Günter Beckstein, der damalige bayerische Innenminister, hat gesagt, wir müssen uns mehr um die Ausländer kümmern, die uns ausnützen, als um die müssen wir uns weniger kümmern und mehr um die, die uns nützen. Also diese Form von verwertungsorientiertem Denken Menschen gegenüber, die andere Hautfarbe haben oder anderer ethnischer Herkunft sind, das gilt ja nicht als unfein unbedingt. Als nicht dazugehörig gilt man, wenn man Sozialist, Kommunist, Systemgegner von links ist. Und deswegen, glaube ich, sind die Barrieren, sich nach links zu wenden, höher als die Barrieren, die da sind, sich nach rechts zu wenden.
Jetzt ist ja in Ihrer Person etwas Spannendes passiert, nämlich, dass Sie gesagt haben, okay, Sie würden bereitstehen, Bundespräsident zu sein. Es gibt genügend Interviews inzwischen mit Ihnen, wo Sie sagen, auch warum und wie das konnotiert ist und auch, dass Sie wissen, dass Ihre Chance, das Amt am Ende zu erlangen, übersichtlich ist. Allerdings ist es ja ein bewusster Schritt auf die andere Seite, nämlich die der politisch Verantwortlichen. Und da wäre meine Frage diesbezüglich, weil Sie ja mit Sicherheit darüber nachgedacht haben, wo ist denn an der Stelle sozusagen top-down etwas zu verändern, was ja zum Beispiel Einsicht in die Mechanismen und in die Veränderungsnotwendigkeiten bedeuten würde und weg von einer permanenten Begründung mit dem Begriff der Alternativlosigkeit zu dem, was so Sozialpolitik und Finanzpolitik angeht?
Naja, ich möchte sicher nicht als Bundespräsident, aber zumindest doch als Kandidat für dieses Amt der Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit Nachdruck verleihen. Und das kann ich eben öffentlich stärker. Ich will meine Forschung in Bezug auf die Ursachen der sozialen Spaltung vielleicht auch bekannter machen. Ich will mehr Aufmerksamkeit überhaupt für die soziale Frage. Die Bundespräsidenten haben bisher die soziale Frage, wenn ich das richtig beobachtet habe, eher vernachlässigt. Ich wäre natürlich ein Repräsentant dieser Problematik. Und das mal stärker in der Öffentlichkeit zu machen und sei es auch nur als Kandidat, das ist eigentlich der Sinn dieser Kandidatur. Bisher, glaube ich, ist das ganz gut gelungen und bis zum 12. September, bis zur Bundesversammlung, habe ich auch noch die Möglichkeit, eben durch Interviews beispielsweise, auch in Veranstaltungen, aber hauptsächlich eben über mediale Kanäle für mehr Solidarität in unserer Gesellschaft zu werben.
Ich möchte gerne abschließend trotzdem nochmal auf dieser Ebene der Politik bleiben. Wenn wir zum Beispiel Bundesländer nehmen, die jetzt, und sozusagen alle sind ja immer noch so ein bisschen geheilt von der Idee, dass mit so einem Grundsatzwechsel in der politischen Ausrichtung, wie es damals 1998 passiert ist mit Grün-Rot, dass man dadurch sozusagen auf einmal zu einer sozialeren Politik kommt. Das ist ja das Gegenteil, ist ja damals passiert. Und wenn wir gucken, dass zum Beispiel in Thüringen ein Land sogar links regiert ist, dann stellt sich mir die Frage, warum selbst in solchen Ländern zum Beispiel keine radikale Veränderung auf dieser sozialpolitischen Ebene stattfindet, sondern eigentlich das so weiterläuft wie vorher, so im Großen und Ganzen. Warum gibt es denn selbst bei Leuten, die in Verantwortung kommen aus dem linken Kontext, scheinbar nicht die Handlungen, die dazugehörten?
Also das würde ich damit erklären, dass natürlich diese Personen eingebunden sind in bestimmte institutionelle Mechanismen. Und diese institutionellen Mechanismen sind nun mal nicht darauf gerichtet, in einer kapitalistischen Gesellschaft soziale Gleichheit herzustellen, sondern sie sind darauf gerichtet, die bestehenden Hierarchien zu erhalten. Und gegen diese Strukturen und Institutionen jetzt anzukämpfen, ist ein schwieriges Geschäft. Auch dann, wenn man durchaus ein sozial eingestellter, vielleicht sogar ein sozialistisch überzeugter Mensch ist. Ich glaube, eine rot-rot-grüne Koalition muss erstens auf Bundesebene installiert werden, um Veränderungen wirklich erreichen zu können. Und zweitens nützt es nichts, drei Parteien miteinander koalieren zu lassen, die zwar sicher sozialer ausgerichtet sind in ihrer Programmatik, als das die bürgerlichen Parteien sind, aber es bedarf natürlich außerparlamentarischen Drucks. Also wenn dieser Druck nicht da ist, dann werden sich auch Linke anpassen in einer Regierung, dann werden auch sie zum Beispiel den Lobbyisten nachgeben, die haben ja jede Menge Folterinstrumente. Also die Drohung, zum Beispiel Fabriken zu verlagern, ist beispielsweise im lokalen, im regionalen Bereich, wenn ein mittelständisches Unternehmen der größte Gewerbesteuerzahler ist in einer Gemeinde und auch mit ein paar hundert Beschäftigten oder vielleicht sogar tausend einen großen Teil der Arbeitsplätze stellt, dann ist das Unternehmen natürlich in der Lage, auch Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger zu nehmen. Und man wird diesem Druck nur standhalten können, wenn eben in der Bevölkerung auch die Überzeugung da ist, es muss einen grundlegenden Kurswechsel geben. Und das heißt, wenn nicht mehr Bewegung ist, dann wird man auch so sinnvolle Forderungen wie eine solidarische Bürgerversicherung, wie ich sie vertrete und wie sie übrigens in den Programmen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und der Linken vorhanden ist, dann wird man auch eine solche Forderung nicht durchsetzen können, weil diese Forderung, alle einzubeziehen, auch Freiberufler, Selbstständige, Abgeordnete, Beamte und Minister, in das Sozialsystem Beiträge zahlen zu lassen, sie auch für Kapitaleinkünfte, auch für Dividenden, für Zinsen, für Miet- und Pachteinkünfte, das rührt natürlich an mächtigen wirtschaftlichen Interessen. Und gegen diese Interessen hilft eben nur Gegenmobilisierung. Also das ist wie in der Physik bei der Politik. Macht ist gleich Masse mal Beschleunigung. Also wenn es nicht die Bevölkerung selber in die Hand nimmt, dann kann eine mit wohlmeinenden linken oder halblinken Politikern besetzte Regierung wenig bewegen. Das heißt, man darf sich auch keine Illusionen machen, sondern man muss mit eingreifen in politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse, wenn man etwas zum Sozialeren verändern will. Also die Politik zu delegieren an Parteien und an Politiker, die dann in Regierungsfunktionen eventuell kommen, wenn man Glück hat, aufgrund einer Wahl, das reicht nicht aus, sondern man muss Menschen überzeugen, man muss sie informieren, man muss dafür sorgen, dass sie sich engagieren und organisieren. Und nur wenn das passiert, wenn also die Menschen aufstehen in einem Land, nur dann gibt es grundlegende Veränderungen. Ein paar sozialere Akzente zu setzen, das kann man auch ohne diesen Druck. Aber den mächtigen Wirtschaftsinteressen entgegentreten, dazu bedarf es auch der Unterstützung in der Bevölkerung. Und zwar nicht nur, indem man einen Stimmzettel in eine Urne wirft, sondern auch, indem man sich darüber hinaus einsetzt dafür, dass solche Ziele erreicht werden.